Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
Herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Nodes, dem Martin. Hallo Martin.
Hello.
Grüß dich. Und mit mir, dem Jan Paul. Wir haben heute mal wieder einen Gast eingeladen, und zwar den WantClue. Der hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist Softwareentwickler. Und seit ein paar Monaten ist er im Projekt BitX involviert, über das wir dann heute mit ihm sprechen wollen. WantClue hat auch noch einen YouTube-Kanal selben Namens, auf dem ihr einige Videos zum Thema BitX auch finden könnt. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Und damit, hallo WantClue, grüß dich.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
Ja, freut uns, dass du der Einladung gefolgt bist. Natürlich obligatorisch als allererstes, was ist denn die Blockzeit gerade bei dir, WantClue?
Also bei mir sind wir gerade bei 834401.
Das habe ich bei mir auch. Martin, sind wir synchron?
Wir sind synchron.
Sehr schön. Gut, ja, WantClue ist ja ein ziemlich cooler Alias, fand ich. Gibt es da eine Story dazu oder also, gibt es irgendwas, was du darüber teilen möchtest?
Also grundlegend ist es eigentlich recht simpel. Es ist halt WantClue, ne? Die englische Übersetzung für will wissen. Also ich habe meinen YouTube-Kanal ungefähr vor einem Jahr oder so gestartet und ich habe halt, sag ich mal, die interne Mission von mir, dass ich Leuten was beibringen will. Ich habe Spaß am Entwickeln, ich habe Spaß am Ausprobieren, vor allem natürlich, wenn es ums Programmieren geht. Und ich weiß, dass viele Leute das nicht gut verstehen und deswegen habe ich mir selber das Ziel gesetzt, dass ich das den Leuten beibringe, beziehungsweise, dass ich denen das verständlich erkläre. Und dafür habe ich dann den Kanal gestartet.
Für mich ist die ganz große Frage, ist dieses ganze Thema BitX. Von daher, ich habe vor einiger Zeit angefangen, mich intensiver mit dem ganzen Thema Mining zu beschäftigen und finde es einen mega spannenden Ansatz zu sagen, also ich habe verstanden, es ist Open Source Mining Hardware, aber erklär doch mal, was genau ist das, was du da machst, was ihr da macht? Es ist ja nicht nur du. Und was ist das Ziel des Ganzen?
Genau, da packe ich vielleicht mal ein kleines bisschen aus. Also es ist nicht, dass ich jetzt hier irgendwie so ein krasser Erfinder bin oder irgendwas Neues hier rausgebracht habe, sondern ich bin ein Teil eines größeren, einer Community, die nennt sich OSMU. Das steht für Open Source Miners United. Wir sind eine Community, hauptsächlich bewegen wir uns in einem Discord und da tauschen wir uns aus und probieren uns miteinander zu vernetzen, probieren zusammen rauszufinden, was ist denn möglich. Und vor ungefähr 3 Jahren hatte der Erfinder Scott, der auch so der Instigator des ganzen Projekts war, der das Ganze losgetreten hat, der hatte halt die Idee, es wäre doch mal cool, irgendwie ein Mining-Gerät zu haben, welches man auch so einfach bei sich zu Hause laufen lassen kann, was ein bisschen kleiner ist, was so als kleiner Home-Miner genutzt werden kann. Und hat sich dann natürlich ein bisschen auf dem Markt umgeschaut, hat herausgefunden, okay, es gibt diese GeckoScience-USB-Miner und da gibt es auch ganz viele verrückte Variationen von auch größere, auch kleinere. Und er hat sofort erkannt, dass da eigentlich ein Problem herrscht. Und zwar das Problem, dass Dinge nicht Open Source sind. Ne, GeckoScience war so ungefähr die erste Firma, die rausgefunden hat, wie man die ASIC-Chips, die von den großen Mining-Herstellern produziert werden, reverse-engineert, beziehungsweise diese ansteuert. Das hat vor dem so jetzt noch keiner gemacht. Und das ist natürlich eine Marktlücke, die dann auch dementsprechend genutzt wird. Aber die ganzen Daten, wie das passiert, wurde nicht öffentlich gestellt. Und das war so dieser ausschlaggebende Punkt, wo das BitX-Projekt gestartet hat. Und damit war dann auch so die Grundidee geboren. Okay, wir brauchen etwas, was halt Open Source ist, was der Öffentlichkeit zugänglich ist. Vor allem, weil wir ja auch bei Bitcoin hier sind. Ne? Bitcoin, wenn man sich das anschaut, für die Zuhörer hier, die das jetzt nicht vielleicht wissen, Bitcoin wurde Open Source entwickelt und ist auch Open Source verfügbar. Ne? Man kann sich das downloaden, man kann das verändern, man kann mitwirken, wie auch immer man möchte. Also jeder ist herzlich eingeladen, ist wie eine große Familie. Und die ganzen Mining-Hersteller, die es gibt, da gibt es jetzt so ungefähr 4 bis 5 namhafte Mining-Hersteller, die haben halt gesagt, nö, so im Jahre 2013, 2014, wo dann die ersten Wellen von verschiedenen Improvements des Protokolls, welches das Mining betreibt, umgeändert worden, haben die sich gedacht, nö, wir machen jetzt alles Closed Source und wir veröffentlichen nichts mehr, aber ihr dürft gerne unsere Geräte kaufen. Und da stellt sich ja natürlich bei uns auch die Frage, wer sagt mir denn, ob das überhaupt legit ist, was die jetzt hier machen? Natürlich wissen wir alle heute, die Blockchain läuft noch immer, sie ist noch nicht kaputt und das wird sie auch morgen nicht sein. Aber wo ist denn da die Überprüfbarkeit? Wo ist denn der Ethos Don't Trust Verify? Den haben wir nicht. Weder Antminer noch WhatsMiner oder wie die alle heißen. Keine von diesen Firmen hat ein Interesse daran, den Source Code oder auch deren Hardware zu veröffentlichen, weil sie ein Schweinegeld damit verdienen. Und wir haben uns als Community halt dahin gesetzt, diese Chips uns genommen und ein bisschen ausprobiert. Was kann man damit denn machen? Haben auch viel probiert, über die rauszufinden. Und haben dann auch interessanterweise herausgefunden, dass den allerersten ASIC-Chip, den Bitmain produziert hat, der wurde sogar teilweise Open Source gestellt, beziehungsweise da gibt es interne geleakte Dokumente, die man einsehen kann. Und darauf aufbauend haben wir dann weiter geforscht und haben dann herausgefunden, wie man diese Chips ansteuern kann. Und für diejenigen, die jetzt hier unter uns sind und noch nie das Wort BitAX gehört haben oder auch sich gar nichts darunter vorstellen könnt, ihr könnt euch jetzt mal vorstellen, das ist ungefähr die Größe von einem Raspberry Pi. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Und dann sitzt da eine kleine Platine drauf, beziehungsweise auf dieser kleinen Platine sitzt dann ein ganz kleiner Chip drauf, der ist ungefähr 17 mal 18 Millimeter groß. Und der wird angesteuert von einem ganz kleinen Minicomputer. Das ist so eine silberne kleine Buchse oder so ein kleiner Kasten, nennt sich ESP. Und das Ding steuert das Teil eigentlich an und macht nichts anderes, außer dass das sich mit dem WLAN verbindet und per einer seriellen Schnittstelle an diesen ASIC-Chip dann Daten drüber sendet und sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier gerade eine Instruktion für dich, arbeite mir mal diesen Algorithmus durch und gib mir eine Antwort zurück. Das kann man jetzt mal so grob als das Mining bezeichnen.
Bevor wir in die Technik gehen, muss ich an der Grundannahme noch ein paar Mal dagegen treten. Du sagst, ihr habt gesehen, es gab keine Open-Source-Mining-Hardware und das war offensichtlich ein Problem. Und jetzt würde ich mal eine Frage stellen, was heißt offensichtlich? Also ne, mal von der ideellen Natur des Ganzen zu sagen, man möchte das Open-Source machen und vielleicht noch der Komponente als Community möchte man gerne, dass es etwas in Open-Source gibt und das überprüfbar haben. Aber was ist das Problem? Also was ist das Problem damit, was ihr löst, wenn ihr das Ganze als Open-Source-Lösung zur Verfügung stellt? Warum ist das besser? Warum sollte, wenn ich mir jetzt überlege, was wäre ein Anreiz, den zum Beispiel ein Bitmain hätte, einen wirtschaftlichen Anreiz, den ein Bitmain hätte, sowas Open-Source zu stellen?
Also grundlegend haben natürlich die Firmen da keinen großen wirtschaftlichen Anreiz daran, das Ganze Open Source zu machen. Und Open Source hat auch seine Vor- und Nachteile. Es gibt genügend Studien darüber, ob Open Source Projekte jetzt positiv oder negativ sind, wenn wir hier schon ein bisschen in der technischen Ebene sind. Es gibt viele Programme, die gescheitert sind daran, dass sie Open Source waren und keine Führungsebene hatten, sage ich mal. Also niemanden, der das Projekt in die richtige Richtung geleitet hat. Aber das Problem, was wir bei uns in der Community sehen, ist einfach, dass es für uns nicht in Ordnung ist, wenn man sagt, man betreibt ein so öffentliches Netzwerk wie das Bitcoin-Netzwerk und welches auch Open Source geschaffen wurde, einfach aus der Grundlage, dass man sagen kann, man verifiziert das, was man vor sich hat. Und dann zu sagen, man nimmt den essentiellsten Part und macht das eben nicht. Und wir probieren halt damit das Problem zu lösen, dass zum einen an den Menschen zurückgebracht wird, wie funktioniert das Ganze, wie ist diese Funktionalität überhaupt umzusetzen. Und zum anderen möchten wir auch ein bisschen Awareness schaffen, einmal darüber nachzudenken, macht das überhaupt Sinn, einfach blindlings Firmen zu vertrauen. Und natürlich kann man jetzt auch wieder argumentieren mit anderen Firmen, ja, ich weiß auch nicht, wie mein iPhone funktioniert oder ich weiß auch nicht, wie mein Samsung funktioniert. Ja, klar. Aber das ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind wir nicht in einer Blockchain und auch nicht in einem Open Source geschaffenen System wie Bitcoin. Und da ist das auch gar nicht so von Bedeutung wie hier.
Aber trotzdem, also ich beschäftige mich ja auch beruflich viel mit den Themen, wie Menschen Entscheidungen treffen. Wann habt ihr das festgestellt? Wie habt ihr das festgestellt? Also es ist ja nicht, ich nehme mal an, du bist nicht eines Morgens aufgewacht und hast gedacht so, oh shit, die Miner sind ja gar nicht Open Source und der Rest in Bitcoin ist Open Source und jetzt muss ich mein Leben umkrempeln und das ist meine neue Lebensmission. Also da wird ja bei dir und auch bei anderen irgendwas passiert sein, was ausgelöst hat, dass ihr gesagt habt, das ist ein Thema, das groß genug ist, dass ihr anfangt, euch damit auseinanderzusetzen und da Arbeit reinzustecken.
Ja, klar, das ist natürlich nicht einfach irgendwie vom Himmel gefallen. Das ist definitiv nicht so gewesen, sondern Scott, also der Erfinder von dem BitX-Projekt, der hatte ungefähr so 2019, 2020 hatte der mal so die Idee, hey, es wäre doch cool, wenn man sich selber so einen kleinen Bitcoin-Miner für zu Hause basteln könnte. Mhm. Und da ist er halt auf dieses Problem gestoßen, dass er gesehen hat, okay, es gibt natürlich diese gefertigten USB-Dinger, die ich dann einstecken kann, diese Gecko Science, Compact F oder wie die heute alle heißen. Oder es gibt auch kleinere Miner von anderen Firmen, aber es gab nichts, was wirklich irgendwie so für den Techie unter uns frei modifizierbar war, wo man auch sagen konnte, okay, ich kann daran jetzt rumspielen, ich kann da rumbasteln, sondern es war alles proprietär und alles closed source und nichts davon sollte veröffentlicht werden. Und das hat ihn dazu geführt, dass er mal ein bisschen darüber nachgeforscht hat, was es denn da so gibt und halt darauf gestoßen ist, dass es hier und da mal Paper gibt, aber noch niemanden, der das wirklich umgesetzt hat. Es gab immer mal wieder Versuche von einigen kleinen Gruppierungen oder meistens auch einige Scams, die das mal vor Jahren probiert haben, aber niemand, der es wirklich umgesetzt hat. Und insofern hat er als Erster dieses Projekt so umgesetzt, dass er gesagt hat, ich mache das von vornherein Open Source, weil ich, also er, ich spreche jetzt aus seiner Position heraus, weil er daran Interesse hatte, das auch mit den Leuten zu teilen. Weil er daran das Interesse hatte, etwas zu schaffen, was für jeden modifizierbar ist, änderbar ist und Open Source ist, um es zu überprüfen.
Also die negative Formulierung wäre aus dem Wunsch eines Bastelprojekts heraus.
Ja. Ist, also dieses Projekt BitX ist aus dem Bastelprojekt entstanden. BitX war früher, also das ist auch mal ein bisschen hier Insiderwissen, es war gar nicht als BitX geboren, sondern der erste Name war Dayminer, weil Scott hatte die Idee, einfach ein Solarpanel zu nehmen und damit 1, 2, 3 ASIC-Chips anzusteuern und ein bisschen Mining zu betreiben. Ne? Es gibt einige Leute, die ja heutzutage sich da riesige Solarfarmen bauen und dann nur mit Solarstrom minen. Das geht alles. Er wollte es halt einfach ein bisschen kleiner machen und hatte eine Bastelidee. Das könnte man so formulieren, ganz genau. Und darauf ist dann der Mist gewachsen.
Ich versuche immer so ein bisschen, es gibt in diesem ganzen Bitcoin-Umfeld gibt es ja unglaublich viele von diesen Bastelprojekten. Und dann gibt es irgendwo eine Abzweigung, wo manche von denen auf so einem Garagenlevel bleiben und dann irgendwann, wenn Leute halt noch mitmachen wollen, bleiben die dabei und dann ist cool. Und dann ist das aber so ein Garagenlevel, sowas wie, keine Ahnung, LN Bits das jetzt ist, ne? Da ist so ein bisschen, wird so ein bisschen dran rumgebastelt und es sind coole Ideen und es ist so ein bisschen inspirierend, aber jeder, der das irgendwie vernünftig, ernsthaft nutzen will, findet da keine stabile, saubere Lösung, mit der man tatsächlich arbeiten kann und auf der man irgendwie weiter aufbauen kann. Und dann gibt's Sachen, die sich weiterentwickeln und aus denen was Größeres wird, die über dieses Garagenlevel hinauswachsen. Und da ist so ein bisschen jetzt die Frage, wo steht da BitX? Also was gibt es jetzt von euch? Also was gibt es und wo entwickelt sich das jetzt hin? Also du hast gesagt, es gibt Open Source Mining Hardware. Gibt es da schon was? Wie kompetitiv ist die? Kann man das überhaupt, also ne, wenn ich mir jetzt so ein Chip anschaue, keine Ahnung, ich kann in meiner Werkstatt zu Hause, glaube ich, keine Mikrochips herstellen. Für wen ist das? Ne? Also was schafft dieses Projekt, was es darüber hinausbringt, über dieses Garagenlevel?
Ja. Okay, das ist klar. Also grundlegend, das BitX-Projekt oder auch die Community drumherum ist erst in den letzten 9 Monaten massiv gewachsen. Mhm. BitX grundlegend war in den ersten 2 Jahren wirklich nur so ein Garagenlevel. Also Scott hatte damals Ende 2020, Anfang 2021, hat er im Bitcoin-Forum darüber gepostet und es hat halt einfach niemanden gejuckt. Also es hat wirklich ewig lang, es hat über ein Jahr gedauert, bis er so die ersten Leute gefunden hatte, die daran wirklich auch Spaß hatten, damit mit ihm ein bisschen dran rumzubasteln, auszuprobieren, mal zu prüfen, was geht. Und ich muss jetzt hier auch einmal kurz eingrätschen und sagen, also wir haben keinen eigenen Chip geschaffen. Das ist ganz wichtig. Ne? Also wir haben jetzt hier nicht es geschafft, irgendwie einen Open-Source ASIC-Chip herzustellen, sondern was wir getan haben ist, wir haben die Chips von Bitmain genommen, aus den Antminer S19, S17, S21 mittlerweile auch und auch die ganzen früheren Modelle S9, was wir viele vielleicht fürs Beheizen der Wohnung oder sonst was verwenden. Diese Chips haben wir genommen und die haben wir reverse-engineert. Bedeutet also, wir haben ausprobiert, wie man mit diesen Chips interagieren muss, damit sie dieses Mining betreiben. Und das ist auch im Moment gerade das Hauptaugenmerk oder die Hauptaufgabe, die wir machen mit den ganzen BitX-Projekten, die wir haben, dass wir diese Chips nehmen und in Platinen einbauen, die wir Open Source gestalten und alles, wie die Funktionalität ist, wie man so einen Chip ansteuert, das veröffentlichen wir alles. Also es ist im Prinzip alles von A bis Z beim BitX-Projekt wirklich Open Source. Und die eigentliche Idee dahinter ist auch, und was jetzt auch in den letzten Monaten viel zugute getragen hat, ist diese Mentalität, die wir schaffen, dass den Leuten etwas geboten wird von einem Community-Rahmen her, in dem sie sich frei entfalten können. Also beispielsweise der BitX, das ist eine kleine Platine, die einen ASIC-Chip drauf hat, das ist ja schön und gut, da reicht man nicht sehr viel. Da ist man ungefähr bei 400 GHz die Sekunde oder 500 bei den neueren Chips auch. Das ist ja nicht sehr viel. So ein Antminer S9, der ist schon ein bisschen besser in Terahash-Leistung, aber nicht in der Effizienz. Und es gibt Projekte, die das Ganze noch weiter treiben, die es auf die Spitze treiben. Ne? Es gibt den QX, der hat 4 ASIC-Chips auf einer Platine. Es gibt jetzt den BitX-Hex, an dem wir gerade basteln, der hat 6 Chips. Also das Ziel ist es, die Awareness zu schaffen, sich mal auszuprobieren, das Bitcoin-Mining nochmal auf einem anderen Level zu verstehen und vor allem zu sagen, okay, wir schauen mal, ob wir nicht vielleicht weiterkommen oder auch besser werden können, wenn wir das Ganze Open Source gestalten.
Und wer nutzt das dann? Also ich habe jetzt im Kopf sowas wie, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt 21 Energy oder Riot oder irgendwelche Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir wollen mit den ASICs Board irgendwelche Zweitverwendungen machen, die vielleicht nicht das ist, was wir ursprünglich machen, sind das die Leute, die dann sagen, okay, wir profitieren davon, dass es jetzt eine Open-Source-Ansteuerungslogik dafür gibt, oder sind das die Leute, die einfach zu Hause das machen? Also wo unterscheidet sich das? Was kann man jetzt mit dieser Open-Source-Ansteuerungslogik machen, was man mit dem Closed-Source, ich weiß gar nicht, was kann man mit dieser Ansteuerungslogik jetzt bei euch machen, was man sonst nicht machen könnte?
Also grundlegend bietet es natürlich die Möglichkeit, erstmal alles selbstständig umzuändern, wenn man irgendwie mit gewissen Teilen nicht zufrieden ist oder wenn man, keine Ahnung, Hardcore-Techie ist und sagt, okay, man möchte das Ganze vielleicht ein bisschen anders implementieren. Das ist natürlich grundlegend erstmal die Möglichkeit, dass man sagen kann, man kann alles so ändern, wie man es möchte. Wenn man jetzt wirklich nur sagt, okay, ob ich jetzt ein Closed-Source-Gerät kaufe oder ob ich jetzt ein Open-Source-Gerät kaufe, ist doch scheißegal, beide meinen. Ja, ist klar. Also beide meinen, beide machen hoffentlich dasselbe. In den meisten Fällen ist es auch so oder in eigentlich fast allen Fällen, weil man ja per Reverse Engineering, also per Ausprobieren und Mitschneiden oder Mitlesen auch gucken kann, was diese Closed-Source-Geräte machen. Das geht bis zu einem bestimmten Rahmen. Und da sieht man dann natürlich auch, die machen das, was sie machen sollen. Sie meinen Bitcoin und nicht irgendeinen anderen Schmuh. Aber es ist halt nicht möglich, mit diesen Closed-Source-Geräten zum Beispiel die Dinge einfach mal einfach zu reparieren oder einfach mal zu verstehen, was ist denn da jetzt gerade passiert? Oder ich habe jetzt irgendwie ein neues Control Board gekauft und irgendwas funktioniert da jetzt nicht. Die Community, die es bei diesen Closed-Source-Geräten gibt, die ist meistens limitiert auf, ich gehe zum nächstbesten Repair-Shop und der repariert mir das dann und das war's. Und bei uns, wir haben jetzt ungefähr eine Community von knapp 1700 Leuten bei uns. Da spreche ich jetzt von unserem Discord, unserem Discord-Server, das ist unsere Haupt-Community-Ebene, auf der wir dann agieren, interagieren und miteinander uns austauschen. Und da kann auch jeder sein eigenes Design reinbringen und jeder kann so Änderungen machen, wie das zum Besten führen würde. Und wir haben auch gar nicht das Interesse daran, ein Competitor zu werden zu dem industriellen Markt. Ne? Also wenn man jetzt wirklich darüber spricht, dass man sagt, man möchte jetzt Bitmain vom Thron stoßen. Erstens, wir nutzen deren Chips, also das ist ein bisschen blöde dann. Und zweitens, das ist gar nicht unsere Intention, sondern wir haben mehr diesen Gedanken, die Dezentralität wieder etwas mehr in den Vordergrund zu stellen und die Awareness des Einzelnen zu schaffen. Also aktuell haben wir ungefähr 2.000 bis 2.500 BitAches bereits verkauft. Produziert werden natürlich jeden Tag neue. Und es gibt halt, jede Firma kann die produzieren, die will. Also das ist auch, da ist man noch nichts gebunden. Wir haben keinerlei Vorgaben. Also wir bieten alles an und jeder kann es nachbauen, der möchte. Ich biete zum Beispiel auch auf meinem Kanal Videos an, wo ich das erkläre, wie man die Dinger selber zusammenlötet und so weiter. Also wir wollen Awareness schaffen, zum einen dafür, dass man das auch selber bauen kann, dass das gar nicht so schwer ist, in Anführungsstrichen. Und zum anderen ist unser Hauptaugenmerk der Home-Mining-Markt. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hätte in jedem dritten Haushalt oder so einen kleinen BitX stehen, der nicht viel macht, der so wenig Watt, so wenig Strom zieht, dass das schon echt zu vernachlässigen ist, da kommt schon eine Menge zusammen. Also wenn man nur sagt, man hätte 1 Million von diesen BitX-Geräten, dann hätte man 1 Exahash an mehr Hashrate. Und das wäre dezentral. Im optimalen Fall. Na, man muss natürlich jetzt noch überlegen, wie sieht das aus? Macht man Pool-Mining? Macht man Solo-Mining? Hauptsächlich, sage ich mal, bewerben wir das in der Community meistens so als Solo-Mining-Projekt. Und das ist dann auch eher so die Nische, in der wir uns bewegen.
Also eher sowas wie ein Nerd-Miner.
Nun gut, ja, also im Prinzip ja. Der Nerd-Miner ist eine nette Spielerei, um mal...
Das hat sehr klein dimensioniert, ne?
Ja, genau. Also der Nerdminer ist sehr klein dimensioniert. Technisch gesehen ist der Nerdminer um ein Millionstel, um ein paar Millionen mal schlechter als ein so ein ASIC-Chip wie auf dem BitX. Also man braucht, glaube ich, eine Menge von diesen Nerdminern, um einen einzigen BitX zu ersetzen. Der Nerdminer ist da, um den Leuten mal zu zeigen, hey, selbst so ein kleines Ding kann das. Also selbst auf dem eigenen Rechner kann man das machen. Und der Nerdminer ist auch bei uns mit in der Community drin. Also Nerdminer gehört auch zu OSMU mit dazu. Und ist halt auch dieses Open-Source Community-Driven Project, wo es halt darum geht, die Awareness des Einzelnen zu schaffen. Ne? Den Leuten mal wieder das zurückzubringen. Weil aktuell die meisten Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, beschäftigen sich entweder mit dem Preis, mit einer Node oder mit Lightning. Aber die meisten vergessen dann dabei, wie die Sicherheit im Netzwerk geschafft wird, wie der neue Block erschaffen wird. Das ist zwar heutzutage für die Computer eine triviale Aufgabe, aber nichtsdestotrotz ist das der essentielle Part von Bitcoin. Und das gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Also sind wir auch dafür da, um mal das Ganze wieder auf den Tisch zu bringen.
So ein bisschen Awareness schaffen einfach.
Genau.
Jetzt, du hast gesagt, es ist nicht, ihr nehmt die Chips von Bitmain. Ich nehme mal an, man kann sich bei denen die Chips und die Boards jeweils einzeln kaufen und muss das nicht komplett in einem gesamten ASIC machen?
Nee.
Kann man nicht?
Also, Also, Bitmain selbst verkauft die Dinger nicht, sondern man muss das natürlich dann über irgendwelche chinesischen Zwischenhändler einkaufen. Oder, was wir zum Beispiel bei den S21, bei den neuesten Endminer machen, ist, wir kaufen die ganzen Maschinen von Bitmain und bauen die auseinander. Wir nehmen die Chips runter von den Boards und bauen die bei uns auf den Boards drauf und steuern die dann dementsprechend einzeln an.
Und was gehört da hardware-technisch noch dazu? Also du hast gesagt, ihr macht die Chips nicht selber, aber dieses Steuerungselement, wie hast du es genannt, ESP? Nein.
Genau, also die Platine, ich halte das mal, ist jetzt schade für unsere Zuhörer, es ist nicht sichtbar, aber ich habe jetzt hier mal ein so ein Gerät gerade hier mal vor mir. Das ist jetzt gerade in einer Verpackung beziehungsweise in einem Gehäuse drin. Aber man kann sich das vorstellen, da ist eine kleine Platine und da sitzt natürlich dieser Mini-ASIC-Chip drauf und dann haben wir so ein, ich sag mal, den Kopf der Operation, einen ESP. Das ist eigentlich nichts anderes außer einen Mini-Rechner. Das ist auch das, was in einem Nerdminer drin sitzt. Und der Nerdminer rechnet halt auf diesem Mini-Computer. Und wir nutzen diesen Mini-Computer nicht zum Rechnen, sondern wir nutzen den zum Ansteuern von diesem ASIC-Chip.
Das heißt aber, das ist eine eigene Hardware, die ihr habt und die ihr auch entsprechend, ist das eine eigene Hardware, die man an der Stelle braucht? Kann ich das Bitmain-Board nehmen und da wird ja wahrscheinlich auch irgendein ESP drauf sein?
Nein.
Die haben nichts, bei denen geht das direkt da drauf. Also ist das eine Zusatzhardware? Muss man das da drauf machen? Wo kriegt man das her? Ist das einfach nur drauflöten, wie wenn man sich zu Hause wie kann man sich das vorstellen von der Funktionalität? Was unterscheidet das?
Also grundlegend, das BitX-PCB, das hat so einen kleinen silbernen Kasten, dieses ESP, über das wir die ganze Zeit hier sprechen. Das ist ein Mikrocontroller, so nennt sich das. Das ist ein Mikrocontroller, den kann man überall kaufen und den kann man halt selbst beschreiben, bespielen mit Software, wie auch immer man möchte. Und das ist halt so der Kopf der Operation. Und dann ist auf dieser Platine, dieses PCB, von dem ich die ganze Zeit spreche, da sind ganz viele Leiterbahnen drauf, die dann Verbindungen zwischen einzelnen Komponenten schaffen.
Aber ist das irgendein Mikrocontroller? Kann ich den, keine Ahnung, bei Berrybase oder sonst irgendwo mir den einfach holen? Oder ist das ein spezieller von euch?
Nein. Also ein ESP32 ist ein Standard-Mikrocontroller. Den kann man überall kaufen, wo man will. Also man kann dieses ganze Board, kann man selber zusammenbauen. Man braucht uns zu gar nichts. Wir sind nur dafür da, um diese Daten zu veröffentlichen, um den Leuten zu zeigen, wie man sich sowas zusammenbauen kann.
Um den Controller-Code quasi zu bespielen.
Ja, den haben wir geschaffen und dafür haben wir auch verschiedene Möglichkeiten geschaffen, die zu bespielen. Also ich habe zum Beispiel eine Webseite geschaffen, da steckt man einfach sein Gerät per USB, also diese Platine hat auch einen USB-Port, steckt man einfach an sein PC an und dann öffnet man meine Webseite und bespielt dann den Code auf die Platine. Und dann ist es eigentlich so ein bisschen, sage ich immer gerne, wie Magie. Also man steckt ein kleines Stromkabel an, das Ding läuft auf 5 Volt und dann startet das automatisch. Und was macht das? Das guckt erstmal, ob es irgendwo ein WLAN findet, mit dem sich verbinden kann. Und da man keine WLAN-Passwörter oder Daten eingegeben hat, macht das erstmal nichts. Und nach ein paar Sekunden öffnet es dann sein eigenes WLAN-Netzwerk, mit dem verbindet man sich dann. Und dann bekommt man so eine grafische Oberfläche. Und auf der kann man dann einstellen, mit welchem Pool möchte man sich verbinden, welche Bitcoin-Adresse möchte man nutzen. Und dann speichert man das und lässt das Ding kurz neu starten. Und dann verbindet sich mit dem eigenen WLAN-Netzwerk zu Hause und macht dann so sein Ding. Ne? Fängt dann an, Bitcoin zu meinen, da, wo man es eingestellt hat.
Und ohne das, also wenn das in den nativen Zustand, wie das von Bitmain jetzt zum Beispiel kommt, und ohne das läuft, dann ist einfach kein Controller an der Stelle und dann muss man das nochmal verbinden und dann läuft der Code direkt auf dem Chip. Also ich glaube, das ist auch für Zuhörer, ne? Die meisten haben sich nicht groß mit Chip-Design bis jetzt beschäftigt und was das eigentlich ausmacht und wie tatsächlich das auf einem Chip-Level läuft. Wie läuft das ohne diesen Controller?
Das ist eigentlich gar nicht so wichtig an dem Punkt hier. Der ASIC-Chip ist im Prinzip dumm. Ne? Mhm. Und ich glaube, es ist auch für die meisten Zuhörer jetzt gar nicht von Bedeutung, wie man Chip-Design macht. Das ist auch nicht sehr einfach. Das ist sehr, sehr komplex. Und das hat schon seine Gründe, warum das in die Millionen gehen kann, dass solche neuen Chips echt teuer sind. Na, man kann sich das mal so ein bisschen vorstellen wie Intel, also Intel oder AMD, die Prozessoren produzieren. Die stecken da ja auch Millionen, Milliarden rein, nur um neue Designs rauszubringen. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen auf diesem ASIC-Chip. Und der ASIC-Chip ist halt, also dieser Application-Specific Integrated Circuit, das ist einfach, was ASIC ausgeschrieben bedeutet. Das ist nichts anderes, außer ein Chip, der aufs Härteste drauf getrimmt wurde, den Bitcoin-Mining-Algorithmus auszuführen. Und der ist per se dumm. Also wenn da jetzt nicht irgendwo ein Controller sitzt, und in unserem Fall ist der Controller halt dieses ESP, was wir dazu nutzen, dann macht er gar nichts. Also dann sitzt er halt da rum, dümpelt und verbrät ein bisschen Strom und that's it. Und die Aufgabe ist jetzt von diesem Mikrocontroller, dem ESP32, Daten rüber zu schicken über diese Platine, auf der man das dann drauflötet, um das Ding anzusteuern und zu sagen, pass mal auf, das hier sind deine Daten, rechne das mal durch, schick mir mal eine Antwort zurück. Mhm. Nödelt der ein bisschen rum, schickt eine Antwort zurück und das kann man dann an seinen Pool schicken oder an seine eigene Node zu Hause, wenn man Solo-Mining macht. Und ja, dann darauf hoffen, dass man einen passenden Share mit einer passenden Difficulty findet und den nächsten Block gesolved hat. Na, das ist so grundlegend die Funktionalität. Und es ist halt wirklich in dem Sinne gar nicht wichtig, darüber zu sprechen, wie dieser ASIC-Chip designt wird, weil dann sitzen wir hier noch in 3 Stunden. Das ist viel zu viel. Nein, aber Bitmain per se hat natürlich diesen riesen silbernen Kasten. Das ist eine laute Maschine, die sehr viel Strom verbrät. Und da kann man sich das vorstellen. Da sitzen diese kleinen Chips Reihe in Reihe drauf und die werden dann alle auch einzeln angesteuert. Und Bitmain macht das dann ein bisschen anders. Die nutzen ein Control Board, wo dann ein etwas potenterer Chip drauf ist, der diese ASIC-Chips dann ansteuert. Ne? Weil man hat auch im technischen Sinne da jetzt eine gewisse Geschwindigkeit, wie man mit diesen Chips interagieren kann. Und da möchte ich auch gar nicht zu tief ins Detail gehen, weil sonst verrennen wir uns da drin. Aber man kann sagen, also mit einem so einem Mikrocontroller, so einem ESP32, wäre es möglich, so um die 100 Chips anzusteuern. Aber da wären wir noch lange nicht da, wo Bitmain das macht. Ne? Bei einer so einer Maschine, die Bitmain hat, da sprechen wir von 300 bis 400 Chips, die da drin sitzen. Das ist dann schon wesentlich potenter, was da benötigt wird, einfach an Rechenleistung, um die Daten hin und her zu schicken.
Das sind diese Hashboards. Also die haben mehrere, so wie ich es verstanden habe, die haben mehrere Hashboards. Auf einem Hashboard sitzen mehrere ASIC-Chips. Genau. Und dann haben die da keine Ahnung, wie viele Hashboards drin. Aber also es gibt ja auch durchaus Konzepte, die für so ein, wenn ich jetzt zum Beispiel an 21 Energy denke, ne, die haben ja für ihre Home-Heater diese, wie heißen sie, Ofen und Ofen Pro, verwenden die ja nur einzelne Hashboards und nicht unbedingt alle, um halt einfach das Verhältnis von Wärme und wie viel, damit sie halt einfach die Lautstärke runterkriegen, wir nehmen weniger Hashboards und dann würde man quasi, also würde ein ESP32-Controller im Zweifel reichen, um sowas anzusteuern. Oder wenn man halt einfach kleinere Mengen machen möchte, vielleicht nur einzelne Hashboards und nicht gleich so einen ganzen full-blown Miner direkt rein verwenden will, dann würde es im Zweifel reichen.
Ja, also für die meisten ist es wohl auch geläufig, dass man vielleicht noch den S9-Miner kennt. Das ist auch das, was so ein bisschen dieser Zwischenschritt zwischen richtig krass Industrie-Miner ist, die Dinger, die brüllend laut sind, die man auch am besten im Lagerhaus hat und nicht bei sich zu Hause unterm Nachttisch. Und den S9, der hat halt 3 Hashboards drin und dann gehen da so kleine Käbelchen raus und dieses Käbelchen, das geht dann zu so einem Controlboard und das ist so der Kopf der Operation, der dem Hashboard dann sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier gerade den nächsten Bitcoin-Block, das ist die Rechenaufgabe, rechne mal durch und schick mal die Antwort zurück. Das ist, was da passiert. Und da ist es auch eigentlich egal, wie viele Hashboards man reinsteckt. Und das ist im Prinzip von der Theorie her dasselbe Prinzip, wie wir das natürlich auch machen, weil das ist halt einfach, wie man interagiert. Ne? Es nennt sich serielle Kommandos hin und her schicken. Also man schickt auf einer bestimmten Schnittstelle, schickt man die Daten hin und her und so funktioniert halt so ein ASIC-Chip. Mhm. Genau. Na, und wir haben zum Beispiel auch für, ich glaube, mittlerweile bis zum S19 XP, also das ist von Antminer eine Variante, haben wir auch ein eigenes Controlboard geschaffen, das man dann anstelle des Controlboards von Bitmain verwenden kann.
Mhm. Und du hast gesagt, ihr seid über den Discord organisiert, aber seid ihr eine Initiative, seid ihr eine Community, gibt's irgendwie eine Legal Entity dahinter, keine Ahnung, BitX Incorporated, die noch mehr macht, also wie seid ihr drumherum organisiert? Jetzt habt ihr dieses Produkt, nenne ich es jetzt mal, ihr habt also dieses Open im ersten Schritt eine Steuerungslogik, die auch jeder für sich zu Hause machen will, aber kann. Und es gibt eine Community von Leuten, die sich austauschen und contributen und das einfach verfolgen und ne, wie halt Community klassischerweise ja, genau. funktioniert und ein paar Leute, die vielleicht sich um die Moderation der Community kümmern. Und seid ihr dann noch irgendwie eine Firma, die tatsächlich was macht? Seid ihr einfach ein dezentraler Verbund von...
Grob genommen sind wir einfach ein paar Idioten, die da zusammen auf einem Discord hocken und das Ding entwickeln. Okay. Es gibt niemanden über uns. Es gibt niemanden, der über uns herrscht. Es gibt niemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben. Mhm. Scott hat die Idee damals gehabt, hat dann die ersten paar Leute damit begeistern können. Und ich kam zum BitX-Projekt durch Zufall ungefähr es ist fast schon ein Jahr her. Und vor, keine Ahnung, 9 oder 10 Monaten habe ich dann angefangen, darüber auch Videos zu machen auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, also es ist niemand in Control von dem, was wir machen. Ne? Also es kann jeder contributen in Form von GitHub. Also da sprechen wir jetzt über Software und auch Hardware, weil sowohl das eine als auch das andere, Hardware und Software, ist bei uns Open Source und auf dem GitHub zur Verfügung. Also wir haben keine Entität, die über uns steht. Wir haben keine Corporation, keine Initiative oder sonst was. Wir sind grob genommen wirklich ein paar Idioten, die im Internet zusammensitzen und das Ding da sich ausgedacht haben.
Eine, wie heißt es so schön, eine Adhocracy.
Ja, könnte man so nennen.
Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, du machst das auch nicht hauptberuflich dementsprechend, sondern das ist so ein Hobby, ist immer so abwertend, das meine ich damit gar nicht, weil diese ganzen
Open Source. Hobby, ja.
Genau, aber diese Open Source Projekte leben natürlich auch alle davon, dass irgendjemand sagt, okay, ich verbringe da meine Freizeit zu und contribute dort und mach dort was. Und jetzt kommt irgendwie, wie jetzt, ne, ein S21 raus und wie läuft sowas dann ab? Jetzt sagt Bitman, hier, guck mal, neuer Chip und wer geht dann irgendwie hin und sagt, okay, ich habe den mal auseinandergenommen und hier ist mal alles, was ich gefunden habe. Also wie läuft sowas ab, wenn jetzt ein neuer Chip rauskommt von einem der großen Hersteller und ihr sagt, okay, den würden wir vielleicht gerne machen oder irgendwann möchte, wie läuft sowas ab?
Okay, also das ist eigentlich echt ein spannender Part bei uns. Wir haben natürlich so eine Art kleines Core-Team von den Leuten, die immer sehr viel aktiv sind oder sehr viel an der Software arbeiten oder auch an der Hardware arbeiten. Sag ich mal, da haben wir so eine Core-Gemeinschaft von so 20 Leuten, die so hauptsächlich daran arbeiten. Also ich bin auch mehr auf der Software-Ebene unterwegs und weniger auf der Hardware-Ebene. Mhm. Und natürlich organisieren wir uns grundlegend erstmal auf dem Discord und wir haben auch eigene Wiki-Pages etc. pp., wo dann all unsere Daten öffentlich zugänglich sind. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, es geht ums Geld ausgeben, es geht darum, dass man vielleicht auch Geld verdienen will, etc. pp. Also wir haben, ich glaube, 4 Community-Members, die aus den BitX-Projekten Gewerbe gemacht haben, die gesagt haben, okay, ich produziere das und verkaufe das, zum Beispiel an Bitcoin-Merch oder an Altair Tech oder an wen auch immer. Mhm. Und die produzieren dann halt diese Platinen, packen da alle Komponenten drauf und verkaufen das dann. Also insofern ist da so gesehen ein Geschäftsmodell draus entstanden. Und wir haben mit den Core-Membern haben wir auch eine Multisig-Wallet, wo man zum Beispiel dann Spenden drauf sammelt etc. pp. Und wenn es dann darum geht, okay, alles klar, da ist ein neuer ASIC-Miner rausgekommen, alles klar, wie viel Bitcoin haben wir rumliegen, lass mal einkaufen. Mhm. So läuft's ab. Also ganz ehrlich, so simpel kann es sein und so simpel ist es auch bei uns, dass da sich ausgetauscht wird über das, was dann Sinn macht, als nächstes zu erforschen. Mhm. Und ja, die Community OSMU hat halt sag ich mal, jetzt niemanden, der über sich herrscht. Also es gibt auch von uns ein eigenes Twitter-Profil oder X-Profile, keine Ahnung, wie man das heutzutage am besten sagt. Da ist niemand alleine in charge, sondern ja, es wird sich immer so ein bisschen drüber abgestimmt, wollen wir das machen? Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann passiert das. Und das ist auch eher so dieser Spielraum für Leute, Dinge zu entwickeln, dazuzukommen und mal auszuprobieren. Und vielleicht wird ja was draus.
Ich finde, wenn man sich das Thema Open Source anschaut, dann ist halt, wie du schon sagtest, das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass jeder kann mitmachen, jeder, der irgendwie Interesse daran hat, Lust darauf hat und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es an vielerlei Hinsicht natürlich ein sehr niedriges Commitment. Ne? Du musst nicht dabei sein, wenn du bis jetzt derjenige warst, der irgendwie wirklich ein Kernthema hast und plötzlich hast du irgendwie andere Hobbys, dann bist du im Zweifel von heute auf morgen weg, wenn dich jemand im Discord beleidigt hat und du hast es wirklich ihm übel genommen, dann naja, bist du halt weg und dann fehlt halt irgendwie jemand und dann fehlt irgendwie plötzlich Wissen und es bricht irgendwie sowas. Also so ist meine bisherige Wahrnehmung. Ne? Es ist so ein sich ständig veränderndes Puzzle mit inneren Puzzleteilen, die sich vielleicht weniger verändern, aber wenn dann halt richtig schlimm oder fies oder auch positiven. Und es gibt halt so die äußeren Puzzleteile, die ne, weniger Contribution und mal mehr und mal weniger und dann so mit einer gewissen Dynamik. Und wenn ihr jetzt keine Streitigkeiten habt und es gibt halt doch auch ein paar Assets wie eine Multisig-Wallet, wie es wird ja auch nicht jeder, also ne, ein paar Leute werden Zugriff auf den X-Account haben, aber nicht jeder. Und es gibt Leute, die das mit einem Gewerbe verbunden haben und damit über das reine Open Source Ideelle einen Geschäftsanreiz haben. Dann gibt es ja trotzdem diese ganzen zwischenmenschlichen Themen und Spannungen und unterschiedliche Interessen. Wie geht ihr damit um?
Das ist natürlich grundlegend ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem ist es auch gut, dass du es ansprichst, weil natürlich denkt man sich so, okay, das sind ein paar random Dudes, die sich da zusammengesetzt haben und auf einmal haben die gemeinsam eine Wallet und was ist denn, wenn die sich streiten? Hm. Da muss man sagen, da waren wir jetzt, glaube ich, von sehr guten Leuten bisher gesegnet. Es gab bei uns noch keinen Streit. Also das höchste der Gefühle, was ich habe, was ich da alle paar Tage mal machen muss, ist, dass ich ein paar Bots von unserem Discord runterschmeiße. Aber that's it, um ehrlich zu sein. Wirklich Beleidigung oder so findet nicht statt. Und wenn, dann sind wir da auch rigoros und schmeißen die Leute raus, weil wir probieren, ein freundlicher Raum für jeden zu sein. Und ganz interessant, zum Beispiel bei der Multisig-Wallet ist, dass die in charge von 3 Personen ist und die kennen sich nicht mal. Die kennen sich nicht. Also die haben sich noch nie im Leben gesehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch kann auch ein Vorteil sein. Mhm. Weil was wäre denn, wenn du jetzt den siehst und sagst, boah, das Gesicht passt mir gar nicht. Das wäre doch auch ein bisschen, so blöd das jetzt klingt, aber wir sind halt zwischenmenschliche Wesen, die dann überall subjektiv irgendwie mit reinpacken. Und ja, wir probieren halt wirklich so diesen Ethos auszuleben, das Ganze dezentral und Open Source zu gestalten und auch wirklich ja für jeden einen Raum zu schaffen. Mhm. Es ist auch, jeder kann auch reinkommen und sagen, hey, ich habe hier die coolste Idee des Jahrtausends, ich würde das gerne umsetzen. Und dann spricht man da halt drüber. Und wenn viele Leute das auch cool finden, dann erstellt man halt einen eigenen Kanal dafür. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztens für das BitX-Projekt haben wir den, da gibt's den BitHalo, wurde von demselben Typen, sage ich mal, kreiert, der auch den Marsländer gemacht hat. Vielleicht einige der Zuhörer kennen den Marsländer. Das ist dieser RGB-Solo-Miner, den es auf Bitcoin-Merch gibt. Der wurde von einem GPIO kreiert. Das ist ein Engländer. Und der hat jetzt auch den BitHalo kreiert. Das ist eigentlich eine Platine, die man auf die Rückseite anklippt an das BitX. Und dann macht das auch ein bisschen RGB. Total unnötig, aber ist einfach cool. Und die der hatte er. Ne, RGB macht alles schneller, das wissen wir Gamer. Und ja, also es ist für jeden Raum da und es gab bisher wirklich noch keine Fälle, dass irgendwelche zwischenmenschlichen Dinge passiert sind, wo man sagt, okay, da hat sich jetzt einer auf den Schlips getreten gefühlt. Was es bei uns schon jetzt ein paar Mal gab, ist, dass aus zum Beispiel gesundheitlichen Gründen manche Leute zurücksteppen mussten und sagen konnten, okay, ich kann jetzt nicht mehr weiter an der Software schreiben, ich habe nicht mehr die Zeit dazu oder ich habe jetzt eine Familie gegründet, etc. pp. Ich glaube, wir hatten auch schon ein oder zwei Verluste bei uns und dementsprechend, es kann natürlich immer sein, aber selbst da, ich weiß nicht wieso und warum wir da so glücklich gesegnet sind, sage ich mal. Als Beispiel, wir hatten einen Core-Distributor, der hat sehr, sehr viel an der Software gearbeitet und der ist jetzt auch schon einigen Monaten gar nicht mehr dabei, weil er es nicht mehr leisten kann. Und das war echt nicht ungelogen. 2 Tage später waren andere da, oh ja, ich mache das hauptberuflich, ich habe Bock drauf, ich mache mit. Und so passiert das. Da kommen immer Leute rein, die neue Ideen mitbringen oder sagen, hey, ich kann das. Und dann geht das auf einmal los. Und so war auch die Startidee des ganzen Projektes da. Ne? Scott hat natürlich erstmal so die Hardware-Idee gehabt, weil er ist ein Elektroingenieur. Und dann hat er auch ein bisschen Software geschrieben, hat aber auch hier und da an einigen Ecken gehakt. Und auf einmal hat er jemanden gefunden, der ihm da geholfen hat. Dann lief das Ding. Dann hatte man zwar einen Miner, den man irgendwie wo anschließen musste, damit er funktioniert. Und auf einmal hatten wir Ben. Und da komme ich gleich noch dazu. Ben hat dann auf einmal gesagt, hey, ich bin hauptberuflich Webdesigner. Und der hat dann uns einen UI gebaut. Und so geht das weiter. Und irgendwann war ich dabei und habe dann andere Funktionalitäten mit reingebracht. Und so hat sich das Ganze weiterentwickelt. Und aus dem BitX-Projekt entsteht ja nicht nur einfach nur die eine Platine dieses Solo-Miners, sondern es entsteht mehr. Es entsteht erstens die Möglichkeit dazu, wirklich selber Mining-Geräte herzustellen. Es besteht halt die Möglichkeit, diese Open-Source-Community und auch diese dezentrale Community zu haben, in der man sich in seine eigenen Projekte verlieren kann. Wir haben unter anderem auch einen eigenen Pool geschaffen, also der ist Open-Source und mit 0% Fees, beziehungsweise nicht mal 0%, sondern der hat negative Fees. Wenn man bei uns meint, bekommt man sogar was dafür, selbst wenn man keinen Block findet. Also wir sind zum Beispiel unter anderem der erste Negativ-Fee-Pool, den es gibt. Wir probieren einfach so viel zu den Leuten zurückzugeben, wie es einfach nur geht, weil wir Spaß an der Sache haben. Scott für sich selbst als Initiator des ganzen Projekts hat jetzt auch sich dazu entschieden, das hauptberuflich zu machen, weil er sich in den USA unter anderem für einige Preise im Open-Source-Segment beworben hat und da halt die Preise gewonnen hat und dementsprechend so einen kleinen Head-Up-Start hatte von monetärer Ebene her, dass er sagen konnte, okay, ich mache das jetzt hauptberuflich. Mhm. Und das treibt das ganze Projekt voran.
Mhm. Es klingt so nach, es geht viel einfach in die Richtung, ne, da wo die Energie ist, da gehen die Leute halt hin. Ne? Wenn du Bock hast, dann machst du es und wenn du keinen Bock hast, dann machst du es nicht. Aber dadurch, dass du niemandem sagst, was er zu tun hat, nimmst du ein gewisses Reibungs- und Konfliktpotenzial einfach raus. Weil du halt, ne, wenn dir jemand sagt, was du zu tun hast, machst du das, was du machen möchtest. Und wenn du es nicht machen möchtest, dann lässt du es halt. Wobei es natürlich trotzdem, also, keine Ahnung, habt ihr irgendwelche eigenen Guidelines, so Self-Governing-Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke, ne, da wird Code geschrieben. Mhm. Ich habe selbst lange als IT-Projektleiter gearbeitet und meine Erfahrung ist, die meisten Entwickler haben nicht so viel Bock auf Tech-Dokumentation. Und wenn du aber eine miserable Tech-Dokumentation hast und dann von heute auf morgen ausschaltest und ausschaltest aus dem Projekt, dann ist es viel schwieriger für den Nächsten, den Ball wieder aufzunehmen, wenn er sich erstmal ein paar Wochen durch deinen Code wühlen muss und denken so, und was genau macht diese Funktion jetzt eigentlich?
Ja, das kann natürlich sehr schwierig sein. Und da muss ich sagen, da komme auch ich so ein bisschen mit ins Spiel, in das ganze Thema. Als gelernter Wirtschaftsinformatiker habe ich natürlich ein bisschen Ahnung vom Programmieren. Es ist meine Leidenschaft. Ich mag es liebend gerne und ich probiere auch so viel, wie es geht, zu dem BitX-Projekt beizusteuern. Mein Hauptaugenmerk aber hauptsächlich ist erstens auf dem Educational Part, dass ich den Leuten das beibringe, was da passiert, weil ich sehr schnell festgestellt habe, das sind kluge Köpfe, die das da entwickelt haben, aber die haben absolut keine Ahnung, wie man das an den Mann bringt. Und ich habe angefangen, dann das Wiki zu schreiben. Ich habe angefangen, mir den Code anzuschauen und darüber Dokumentation zu schreiben und. Also klar, das ist natürlich unter anderem ein Part, der fehlt oder der gefehlt hat, der jetzt immer mehr nach und nach dazukommt. Und es braucht halt viele Leute, damit das funktionieren kann. Und natürlich, wenn jetzt morgen alle irgendwie abschalten und sagen, okay, kein Bock mehr, hat mir jetzt gereicht, ich habe jetzt mein Ding, das läuft bei mir zu Hause und gut ist, wäre möglich, wäre natürlich schade. Aber it is what it is.
Ja. Gut, im Zweifel, ne? Selbst dann kann sich das ja jederzeit wieder reaktivieren, wenn irgendwann wieder jemand sagt, da gab's doch mal was und ist ja eh Open Source und irgendwo gibt's ein GitHub oder so dazu.
Das Coole ist halt bei uns, sage ich mal, was man da sich auf die Fahne schreiben kann, ist, dass wir wirklich so dieses erste komplett Open Source Projekt sind. Ne? Also ich möchte hier keiner Software den Rang abstreiten. CG Miner zum Beispiel von dem CK Pool Dev entwickelt. Das ist die Software, die es schon seit Jahren gibt. Die besteht schon seit 2011 oder so. Das ist so die Mining Software, die meisten Leute nutzen auf ihre USB Miner oder sonstiges. Die ist Open Source schon von Anfang an gewesen. Also so ist es ja nicht. Und da konnte man natürlich auch aus unserer Sektion viel mal draufschauen und mal sagen, okay, wie hat er das gemacht? Können wir da vielleicht was übernehmen? Das ist natürlich auch alles so ein bisschen, man schaut sich um, was gibt es? Und wenn es das nicht gibt, dann muss man es halt selber entwickeln. Mhm. Und da kommt halt viel ins Spiel, dass man Leute braucht, die sich damit auskennen und die auch Spaß dran haben, das Ganze Open Source zu machen. Und natürlich ist der Anreiz manchmal ein bisschen fraglich. Wie kann es sein, dass sich da jemand hinsetzt und da 17 Stunden am Tag irgendwie programmiert und keinen Cent dafür verdient? Ja, keine Ahnung. Frag mich, warum ich das mache, warum ich da 4-5 Stunden am Tag rumprogrammiere. Ich habe Spaß dran, es macht Bock.
Als jemand mit einem Podcast oder zwischenzeitlich auch zwei Podcasts, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man das macht, seine Abende hier verbringen oder Thorsten, der im Hintergrund dann alles irgendwie schneidet. So, das ist halt, ne, wenn du eine Leidenschaft hast, andere Leute spielen Fußball, manche programmieren ASIC-Software und Steuerungslogik, von daher.
Ganz genau.
Ich glaube, das ist gar nicht so schwer vorstellbar. Die Herausforderung ist, glaube ich, mehr diese asynchrone, dezentrale Koordination. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn ich mir überlege, die Leute, mit denen ich zusammen zocke, die Hälfte mindestens von denen habe ich noch nie live gesehen. Und wir verbringen echt viel Zeit zusammen. Ich weiß wenig über deren Leben, außer das, was ich irgendwie mitkriege an, keine Ahnung, Frau oder Kinder laufen irgendwie beim Zocken rein ins Zimmer und sagen und erzählen irgendwas. Vollkommen egal. Das ist eine gemeinsame Hobbys, dezentral, das kann man, glaube ich, viel davon machen. Das ist nicht so abwegig.
Es ist halt auch bei der Community, die wir haben, ist das gar nicht so dieser Part auch, dass man sagt, okay, es ist nur das Hobby, sondern es ist halt schon, es ist auch ein bisschen eine Einstellung, die man hat, ne? So was du auch gerade so meintest. Manche spielen halt Fußball, manche machen was anderes. Und wir haben halt das, was wir gerne leidenschaftlich hier machen. Mhm. Und das das bringt uns halt auch voran. Ne? Und wir merken auch, viele Firmen kommen so langsam auf uns zu und sagen so, ey, warte mal, das ist ja gar nicht mal so schlecht, was ihr da macht, weil man da auch viel von uns kopieren kann. Mhm. Und das haben auch bereits einige Firmen schon gemacht. Kann man jetzt nicht darüber streiten, ob das blöd ist oder nicht. Aber wir sind halt Open Source. Ne? Das kann halt jeder nutzen, wie er will. Wir haben zwar für unsere Software, die wir betreiben, haben wir eine Lizenz, also eine GPL-Lizenz, die besagt, hey, du kannst alles nutzen, wie du willst, aber sei so lieb und mach's auch Open Source. Das ist das Einzige, was diese Lizenz halt vorgibt. Und der Rest ist eigentlich fein. Und klar, es ist natürlich häufig mal eine Problematik, wenn man jetzt sagt, man hätte irgendwelche Deadlines einzuhalten, aber haben wir nicht. Also wir haben ja niemanden, der über uns steht und Chefe, der sagt, hey, pass mal auf, bis morgen musst du aber das Brötchen geschmiert haben. Ist ja nicht. Sondern wir machen es dann, wenn es geht. Und wie ich initial schon gesagt hatte, also das BitX-Projekt vom Dayminer, der hatte überhaupt nicht funktioniert, bis hin zur ersten funktionierenden Variante. Da sind auch mal 1,5 Jahre ins Land verstrichen.
Ja.
Na gut, aber da hatte er halt auch sich noch gar nicht so drauf fokussieren können. Und so mit 2022, 2023 fing es dann richtig an. Und ein richtiger Durchbruch war es wirklich in den letzten 9 bis 12 Monaten, wo halt wirklich ein Projekt nach dem anderen kam, wo richtig kluge Köpfe mit dazu kamen, wo das Ganze auch Fahrt aufgenommen hat, weil man gemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht nur irgend so ein Larifari-Ding, was sich jetzt hier hinsetzt und sagt, oh, wir machen das mal Open Source, weil das macht ja niemand. Sondern das ist nicht nur ein Ethos, das ist auch dieser Wunsch, das Ganze voranzutreiben und den Leuten das beizubringen.
Ja.
Und da kommen so viele Stellen zusammen, ne? Von man entwickelt das, man dokumentiert das, man sagt, okay, man muss es irgendwie an den Mann bringen. Ich beispielsweise reise durch Deutschland und gebe Workshops basically for free. Das Einzige, was ich dafür nehme, ist, dass die Leute die Hardware bezahlen. Und mein Wissen teile ich lieben gerne, weil ich Spaß dran habe und weil es Bock macht, den Leuten das beizubringen und zu sehen, dass sie verstehen, wie Bitcoin Mining eigentlich funktioniert.
Und es wird dann auch so eine Bewegung. Und das ist ganz schön. Ne? Ich habe mir jetzt auch parallel mal die Website angeschaut und so, da gibt es dann auch, da sind zum Beispiel Leute, die dann das irgendwie vertreiben und manche machen das dann mit, ne, dass sie was zurück ans Projekt geben und manche machen das, dass sie das nicht machen. Und es ist aber trotzdem okay, weil das ist irgendwie. Und das finde ich ist so dieses, es ist ein ganz zentrales Element auch von diesem ganzen Value-for-Value-Gedanken. Du machst was, regardless, ob die Leute was zurückgeben oder nicht. Wenn sie es machen, ist total nett, aber sie müssen es nicht. Es ist nicht so, dass du sagst, das finde ich, deshalb ist das ein schönes Beispiel, ne? Du gibst irgendwie Workshops und deshalb musst du was ans Projekt geben. Oder du gibst Workshops und dann willst du auch auf jeden Fall was dafür haben. Oder du verkaufst die Hardware oder du verkaufst irgendwelche Hardware auf der Basis da drumherum und deshalb musst du was an die Open Source Mining Union zurückgeben oder sowas. Musst du nicht, sondern es ist halt, wenn du möchtest, dann ist es da und wenn nicht, dann nicht. Und dann ist es dieses ganze Value-for-Value-Konzept.
Es war für mich ganz interessant, das für mich auch selber so ein bisschen zu erfahren. Ich hatte jetzt letztens für einer meiner nächsten Workshops hatte ich mit dem Location-Betreiber ein Gespräch und der fing dann auch an, ja, sollen wir 70-30 machen oder sonst was? Ich so, nee, pass mal auf, stopp hier. Also ich mache das, weil ich Bock dran habe und wenn du dran was verdienen willst, müssen wir nochmal drüber reden. Keine Ahnung, ich kann dann den Preis erhöhen, damit du da was dran verdienst, aber ich verdiene da nichts. Und dann guckt er mich an wie ein Auto und sagt, wie, du verdienst da nichts? Ich so, ja. Ist Bock, ist ein Hobby. Und ich finde es nicht schlimm. Also wenn Leute sagen, nee, sehe ich nicht ein, ich will mit meinem Workshop was verdienen. Ja, okay, mei, dann mach das. Aber mein Gedanke ist, es gibt genügend andere Konzepte, die ich drumherum bauen kann, um damit Geld zu verdienen. Ich habe einen YouTube-Kanal, der ist monetarisiert. Da kommen jetzt keine großen Beträge rum. Aber theoretisch kommt damit auch Geld rein. Und ich bringe den Leuten was bei. Also es ist eine Win-Win-Situation.
Ich glaube, das kommt auch immer zurück. Also das ist so, keine Ahnung, ne? Wir machen NodeSignal, wir haben NodeSignal von Anfang an als Value-for-Value-Podcast gemacht und es war für niemand von uns verdient daran Geld, aber trotzdem ist es so, dass du an irgendeinem Punkt sagst, halt, hey, ich bin der Martin von NodeSignal oder du sagst, hey, ich bin der OneClue von BitX und du bist irgendwo an einem anderen Punkt in deinem Leben und das gibt dir was zurück, aber selbst wenn du es dafür nicht machst, dafür machst du es nicht, aber das kommt automatisch. Ich glaube, wenn du etwas Positives in die Welt gibst, kannst du nicht verhindern, dass was Positives irgendwann zurückkommt. Insbesondere dann, wenn es dir egal ist, warum du es, also wenn du es einfach for the good of it willst und so. Was natürlich eine andere Dimension ist, wenn du es dann geschäftlich machst und wenn es deine Familie ernähren muss, dann kriegt es eine andere Dimension und dann ist das fair. Aber selbst da muss man halt gucken. Es ist einfach eine andere Logik.
Aber du hattest auch was Schönes dazu angesprochen, ne? Also wir haben bei uns in der Community natürlich auch einige Firmen, die das produzieren und vertreiben. Und du hattest auch angesprochen, dass einige da dann was zurückgeben. Und das, was sie zurückgeben, ist so, das ist so krass eigentlich. Wir haben diesen Pool, von dem ich vorhin gesprochen habe, der nennt sich Public Pool. Der ist mit negativen Fees belastet. Bedeutet also, es gibt auf der Website gibt's einen Affiliate-Code oder einen Referral-Link bei 3 oder 4 verschiedenen Distributoren. Und wenn man da mit dem Combo-Code oder wie sie das heutzutage nennen, keine Ahnung, Solo einkauft, dann kriegt man ein paar Prozent Rabatt und diese Firma gibt ein paar Prozent des Verkaufserlöses an Public Pool und die Hälfte, das, was Public Pool bekommt, geht Public Pool zurück an den besten Miner des Monats. Also der beste Miner des Monats verdient aktuell bei uns Geld. Dafür, dass er einfach da ist. Selbst wenn er keinen Block findet. Also wir sind ein kompletter, also Public Pool ist Solo, ne, Solo only und 0% Fees. Also wir sind nicht wie CK Pool oder Solo Pool oder wie auch immer die ganzen Solo Pools heißen, die dann verschiedene Prozente nehmen. Sondern wir geben sogar den Leuten dafür Geld zurück, dass sie bei uns überhaupt meinen. Also wir geben denen ein Incentivize, dass sie überhaupt anfangen damit. Ob man jetzt einen Block findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist schon mal so ein grundlegender, cooler Gedanke. Wir sind auch schon dabei am Überlegen, ein komplett neues Bezahlsystem für das Mining zu kreieren, wo man halt sagt, man bezahlt nicht nur den, der am besten war im Monat, weil man das ja nachtracken kann anhand, wie hoch war die Difficulty von seinem besten Share, sondern dass wir auch sagen, wir spreaden das auf mehrere Leute, dass wir, keine Ahnung, vielleicht die besten 100 belohnen. Also wir schaffen einen Incentivize.
Kannst du mal so einen Mini-Exkurs nochmal machen zum Thema Pool? Ja. Mein bisheriges Verständnis war, wenn du jetzt gerade, wenn du in einen der größeren Pools mit deinem Minern gehst, dann gucken die, wie viel Hashrate hat jeder contributed und wie viel Bitcoin haben sie gefunden und dann wird das, was du an Bitcoin hast, entsprechend der Contribution aufgeteilt.
Genau.
So. Und ich hatte, ohne das jemals bestätigt zu haben, irgendwie immer das Gefühl, dass rund um dessen, wie du den Pool baust, wie du die Steuerung machst, wie du die Miner irgendwie zusammen machst, es auch noch eine, ich nenne es mal Effizienzunterscheidung in den Pools gibt. Also, dass es Pools gibt, die mit der gleichen Hashrate ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger rauskriegen. Weiß ich aber nicht, ist das so? Ist das nicht so? Ist das vollkommen egal, in welchem Pool du bist? Ist ein kleiner Pool irgendwie doof, weil du dann nur sehr, weil dann seltener ein Bitcoin gefunden wird und deine Einkommensströme sehr, sehr ausschlagend sind im Verhältnis zu, oder bei Solo-Mining ist es ja ganz extrem, ganz Ewigkeit nichts und dann irgendwann ein fetter Batzen, wenn du Glück hast. Also, wie ist dieses Thema Pools auf so einer, zumindest mal Einsteigerebene?
Also grundlegend macht es Sinn, vor allem für die Zuhörer mal, wenn euch das interessiert, mal nachzuschauen, Payment Schemes von Pools sich anzuschauen. Also es gibt verschiedene Bezahlmethoden, wie der jeweilige Miner bezahlt wird. Dass man halt sagt, man hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass man sich an den Pool anhängt und jedes Mal, wenn ein Block gefunden wird, bekomme ich, je nachdem, wie viel Arbeit ich geleistet habe, einen bestimmten Betrag. Meistens, es nennt sich PPLNS, das müsst ihr euch jetzt gar nicht merken, aber das ist dann so ein Payment-Scheme, auf dem dann berechnet wird, wie viel Bitcoin dir dazustehen, anhand dessen, wie viel Arbeit du geleistet hast. Und das ist natürlich so die eine Bezahlmethode, die es gibt, die schafft aber ein Problem, und zwar Zentralität, weil der Pool-Operator dann der ist, der bestimmt, wie viel du bekommst. Natürlich ist dahinter eine mathematische Berechnung, aber das ist noch lange nicht das, wo wir als Extremisten, sage ich mal, ein bisschen hinwollen. Deswegen haben wir auch nur einen Solo-Pool. Was wir wollen, ist wirklich diese Dezentralität schaffen. Und wenn man ganz grob das mal so sagt, und ich weiß, da werden jetzt vielleicht einige auf den Stuhl aufspringen, aber im Prinzip ist es eine 50-50-Chance. Entweder du findest einen Block oder du findest keinen Block.
Was heißt Solo-Pool?
Solo-Pool bedeutet eigentlich, dass du dich als Miner da anschließt und du bekommst von einer Entität, diesem Serverbetreiber, also einem PC, der irgendwo steht, in der Cloud oder sonst wo, bekommt dein Gerät, dein Mining-Gerät, bekommt eine Aufgabe, die rechnet das. Und entweder findest du mit dieser Rechenaufgabe einen Bitcoin-Block oder halt eben nicht. Also du berechnest was und schickst dann eine Antwort zurück. Und diese Antwort hat dann einen bestimmten Difficulty-Wert. Und wenn dieser Difficulty-Wert den der Netzwerk-Difficulty erreicht, hättest du einen Bitcoin-Block erreicht. So. Und das ist auch das, was wir mit unserem Public-Pool machen, dass wir sagen, wir haben dann einen Solo-Pool. Und du kannst dich da anschließen und da meinen oder halt auch nicht. Wir haben auch Public Pool so geschrieben, dass der auf verschiedenen anderen Nodes läuft. Also ich sitze zum Beispiel gerade an der Integration für Raspberry Blitz, dass das auch funktioniert. Dauert aber noch ein Weilchen. Für Umbrel haben wir es schon fertig. Für Citadel läuft es auch. Also man kann bei Umbrel, wenn man so eine Umbrel-Node bei sich zu Hause hat, kann man einfach per Klick, per ein Klick-Installation kann man sich den Public Pool installieren und hat man seinen eigenen Pool bei sich zu Hause. Pool ist immer so ein bisschen irritierend, weil es assoziiert eigentlich, dass man mit vielen Leuten zusammen am selben Problem arbeitet. Und das tut man im Prinzip auch, außer wenn man es halt bei sich zu Hause macht. Und dann gibt's halt den Unterschied, wie man das macht. Ob man wirklich als Gruppe macht und jeder kriegt dann anhand dessen, wie viel er gearbeitet hat, eine Belohnung. Oder man sagt, okay, jeder ist für sich alleine und der, der es findet, bekommt alles und alle anderen nichts. Das sind so die zwei gängigen Methoden, die man eigentlich so kennt.
Also der Pool selber stellt quasi einfach nur den Block zusammen, also mit den Transaktionen, die da drin, ne, rein sollen, und gibt dann quasi den Block an die einzelnen Miner. Und wenn du Solo-Miner bist, dann meinst du halt einfach, ne, fröhlich für dich. Und wenn du den Block findest, dann kriegst du den ganzen Block-Reward und die Fees. Und wenn nicht, dann nicht. Und Pool-Mining heißt, es wird am Ende eine Abrechnungsperiode im Zweifel, also nicht auch direkt, wird es aufgeteilt.
Grob kann man das sagen. Also was ein Pool macht, unabhängig oder beziehungsweise die Node dahinter macht, ist, die stellt immer einen Coinbase zusammen. Das ist ein bisschen zu technisch, da will ich auch gar nicht drauf eingehen. Aber also es wird eine Grundaufgabe gestellt und die muss ausgerechnet werden. Und wenn das passiert, ist es komplett unabhängig davon, ob du jetzt in einem Pool bist oder für dich alleine arbeitest. Es ist eigentlich immer dasselbe Prinzip. Der einzige Unterschied ist halt, wie am Ende diese Bezahlmethode dann funktioniert, was du gerade schon angesprochen hast. Mhm. Ne? Ob man jetzt eine Abrechnungsmethode hat oder ob man wirklich als Alleiniger alles selber bekommt. Und das bringt mich auch auf ein ganz anderes Thema. Wir haben zum Beispiel mit dem QAX-Projekt, also 4 ASIC-Chips auf einer Platine, haben wir eine Funktion implementiert, die nennt sich Verify Solo. Das ist ganz cool. Da überprüft das Mining-Gerät, also der Miner selbstständig, ob dieser Coinbase die Aufgabe, die er bekommt, ob die wirklich Solo-Mining ist oder nicht. Weil man kann in dieser Initialaufgabe, kann man sehen, an wen gehen die Rewards, wenn ich jetzt diesen Block finde. Mhm. Ja, und wenn da jetzt zum Beispiel drinsteht bei dem Coinbase, dass es heißt, ja, Block ist gefunden, geht dann an den Pool-Operator, dann meint das Gerät gar nicht. Sondern es meint nur, wenn wirklich der Betrag auch an deine eigene Adresse geht. Ja, das ist so eine Überprüfungsfunktion für einen selbst. Und das sind so ein paar Spielereien. Ne? Aber
ja, aber es ist nicht so viel Spielerei, glaube ich. Weil es ist tatsächlich ein Thema. Als ich mit dem Mining angefangen habe, waren viele so Momente, wo ich so dachte, keine Ahnung, Mining ist ja gar nicht no KYC-Coins. Weil,
ja,
ne,
ja.
Wie das, also nicht so, ja, wenn du wirkliche No-KYC-Coins haben willst, dann musst du meinen, so, nee, nicht wirklich, weil das wird zusammengeschrieben und du kriegst die ja auch nicht jedes Mal, wenn ein Block gefunden wird, sondern im Zweifel am Ende eine Abrechnungsperiode. Es ist unterschiedlich, du hast genau dieses Thema. Es kann sein, dass der Payout-Betrag ein ganz anderer ist, du weißt nicht, wie viel Hashpower in dem Pool tatsächlich drin ist, beziehungsweise musst dich auf irgendwelche Angaben verlassen. Es ist alles andere als trustless, sondern es ist sehr trustful. Und natürlich kann dir der Betreiber am Ende sagen, naja, du hast 1% der Hashpower geliefert und deshalb kriegst du 1% des Rewards. Aber die Realität kann sein, du hast 5% der Hashpower geliefert und kriegst trotzdem nur 1% des Rewards und du hast keine Möglichkeit, das zu verifizieren. Und das macht es sehr risky. Und wenn du zum Beispiel Umgehungsmechanismen, also das ist tatsächlich, ich glaube, das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber tatsächlich wäre dieses Thema Pools und Pool-Logiken und was da alles dahinter steckt, das wäre, glaube ich, nochmal ein gutes Thema auch für eine Follow-up-Folge.
Ja, könnt ihr mir hier gerne nochmal einladen, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ja, grundlegend, da hast du total recht. Es ist wirklich so ein trustful Process, den man durchgehen muss, dass man daran glauben muss, was einem gesagt wird. Mhm. Und man merkt schon vielleicht, der findige Zuhörer merkt, ich drehe mich hier im Kreis. Es geht halt darum, dass man alles überprüfen kann. Mhm. Bestimmt macht die Mining-Maschine das, was sie mir sagt. Aber mein Gott, also ich traue niemandem. Und dann habe ich Spaß daran, das Ding selbst zusammenzubauen, selbst als findiger Erfinder das Ding da irgendwie ein bisschen so zu gestalten, dass es auch funktioniert. Und dann schaffe ich vielleicht im besten Fall auch noch was andere Leute auch cool finden, mache das Open Source und schon haben wir eine Community. Und so einfach war BitX eigentlich geboren.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank dir. Da sind viele spannende Themen, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wie, keine Ahnung, Efficiency oder sowas, wäre, glaube ich, auch nochmal, also da gibt es, glaube ich, viel Potenzial für Follow-up und wie sich das entwickelt und überhaupt und Geschäftsmodelle und für wen das vielleicht auf einer Business-Seite auch interessant ist und was erweiterte Steuerungslogiken noch so alles mit sich bringen und so. Aber für heute würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank. Den Jan-Paul habt ihr sicherlich gemerkt, zwischendurch verloren, leider. Auch wir sind von technischen Schwierigkeiten nicht verschont. Aber ja, die letzten Worte sind deine.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Und an die ganzen Zuhörer möchte ich gerne nochmal ein Wort richten. Wenn ihr das gerne rausfinden wollt, es gibt eine Webseite, die wir haben, die so alles in sich hat. Nennt sich bitaches.org. also bitaxe.org für uns Deutschen hier, ne? Aber es wird ausgesprochen BitAx, bitax.org, das ist die Webseite, da findet ihr alle Links, da geht's überall hin, da geht's in unser Wiki, da geht's in unser Discord, da geht's auf YouTube-Videos und, da findet ihr alles. Ne? Ah, vielleicht für den einen oder anderen, der es wirklich bis zum Ende geschafft hat und sich überlegt, so ein Ding vielleicht mal zuzulegen, bitax.de ist keine offizielle Website, das ist Scam.
Guter Hinweis, wer Reseller, Trusted Reseller, einen BitX Legit, Seller Stone Dried, ist auch auf der Website mit drauf.
Von daher, ganz genau.
Ja, sehr schön. Dann vielen Dank und ich würde sagen, focus on the signal, not on the noise. Bis bald.
Notsignal. Focus on the signal, not on the noise.